Ich lese den heutigen Predigttext aus 2. Mose 32, 7 bis 14, nach der Lutherbibel 2017. Moses Fürbitte. Der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich zu euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte.
Ich bete. Danke für solche Erinnerungen aus längst vergangenen Zeiten. Und Herr, sie sind höchst aktuell. Es gibt so viel Grund zu beten für diese Welt. So hilf, dass wir jetzt recht hören, für uns, jeder für sich. Und dass wir das, was wir hören, in unserem Leben Frucht werden lassen. Amen. Liebe Gemeinde, verkehrte Welt war mein erster Gedanke, als ich diesen Abschnitt bei der Vorbereitung las. Sind es nicht sonst die Menschen, die zornig werden? Den Menschen überkommt der Zorn, er kann sich nicht beherrschen. Aber doch nicht Gott. Schon ganz zu Anfang der Bibel können wir lesen, da überlief es kein ganz heiß und sein Blick senkte sich. Er wollte nicht, dass Gott sieht, wie sein Zorn in ihm entbrannt war gegen seinen eigenen Bruder Abel. Und in dem Psalm ist das ein häufig vorzufindendes Motiv, dass der Beter Gott bittet, ihn an seinen Widersachern zu rächen, ihnen geradezu die Pest an den Hals wünscht. Oder denken wir an Johannes und Jakobus, zwei Jünger Jesu mit dem bezeichnenden Beinamen Donnersöhne. Als sie durch Samaria nach Jerusalem ziehen, wird die Schar der Jünger mit Jesus in einem Dorf nicht aufgenommen. Und die beiden fragen ihn, ob sie nicht Feuer auf dieses Dorf fallen lassen sollen, um die Menschen zu verzehren, weil sie so ungastlich ihnen gegenüber waren. Und Jesus lehnt das vehement ab. Der Menschensohn ist nicht gekommen, Menschenleben zu verderben, sondern zu retten. Diese letzte Szene erinnerte mich direkt an eine Szene aus einem alten Film. Um die Romangestalten Don Camillo und Peppone. mit dem unnachahmlichen Schauspieler Fernandel verfilmt. Da will Don Camillo eine Prozession durchs Dorf machen und sein Feind Pepone sorgt dafür, dass alle seine Schäfchen nicht mitmachen, aber am Straßenrand stehen und sich das Schauspiel ansehen und dabei feixen, als Don Camillo mit dem schweren Kruzifixus auf der Schulter in der Hitze Italiens durchs Dorf schlürt. Und er kann irgendwann nicht mehr an sich halten. Es packt ihn die Wut und er murmelt zum Kreuz hinauf: Halt dich fest, ich schlag jetzt drauf. Und da kommt vom Kreuz die Antwort: Mit meinem Kreuz kannst du nicht draufschlagen, mein Kreuz kannst du nur tragen. Doch hier am Sinai, als Mose und Gott 40 Tage beieinander gewesen waren, Gott Mose alles mit auf den Weg gegeben hatte für das Leben des Volkes, für den Alltag, für das Miteinander und wie er gelingen kann und für die Gottesdienste, die den Ausstattung der gottesdienstlichen Räume und der Priesterschaft und all das, was so dazugehörte, da entbrennt Gottes heftiger Zorn, weil er sieht, was Mose noch nicht sehen konnte, dass nämlich inzwischen dem Volk die Zeit zu lang war. Mose ihnen schon zu lang auf dem Berg war, Gott ihnen zu fern geworden war. Ein goldenes Kalb sollte nun stattdessen ihren Gott darstellen. Zudem konnten sie beten, es feiern, um es herum tanzen und ihm opfern. Das war ihnen nahe, es war ihnen verfügbar. Gleich für einen ganzen Götterhimmel sollte es stehen, so wie sie es aus Ägypten kannten und die späteren Generationen Israels es von den Kanaanäern auch kennenlernten. Doch zugleich macht der Erzähler deutlich, wie lächerlich das alles ist. Ein gegossenes Kälbchen. Es hat nichts von der Kraft eines vor Kraft strotzenden Stiers, so wie die Kultstatuen, die später im Nordreich standen, in Dan und in Bethel, und die eben den Gott Jahweh darstellen sollten. Es ist nur ein gegossenes Kälbchen. Mir fiel sofort das, was wir im Deutschen sagen, ein begossener Pudel ein. Also etwas, worüber man erlacht, was keine Angst macht, hilfsbedürftig ist. Doch Gottes Zorn ist entbrannt. Er sagt zu Mose: Steh mir jetzt nicht im Weg. Komm mir nicht mit Ausreden. Mit allen möglichen Gründen für dieses Fehlverhalten, die ich dem Volk zugute halten soll. Es reicht. Dieses Volk ist bockig wie nur was und macht, was es will. Ich werde es vernichten. Wer will da Gott entgegentreten? Wer will sich ihm in den Weg stellen? Und warum auch? Hat er nicht recht? Das Volk ist halsstarrig. Die Menschen unserer Zeit sind gottlos und verhalten sich auch so. Sie treiben es doch heute auf die Spitze. Sie machen sich lustig über Glauben und Kirche. Sie scheuen sich nicht einmal davor, Gott, Jesus und den Heiligen Geist zu verunglimpfen und in den Schmutz zu ziehen. Und auch viele, die sich Christen nennen, nicht viel besser. Was heutzutage Kirche alles mitmacht und gut heißt, da wird es doch Zeit, dass Gott da mal dreinschlägt, oder nicht? Jedenfalls muss sich der Fromme von solchen Menschen abwenden. Ich vermute, uns allen sind schon mal solche Gedanken gekommen. Und Mose ist ja durchaus auch einige Male in Zorn geraten über sein Volk. Doch interessant, hier bleibt er die Ruhe selbst. War es der Stachel, mit dem Gott ihn gepiekst hatte, mit den Worten, dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast? Das klingt doch sehr elternähnlich, die miteinander im Blick auf ein Kind streiten. Dein Kind hat da mal wieder einen solchen Saustall hinterlassen. War es das, dass Mose Gott nicht beispringt und sagt, Recht hast du, es ist genug, ich bin auch dafür, zeig's ihnen, sie haben es verdient? Sondern stattdessen, ja wie eine Mutter oder ein Vater, der Partnerin dem Partner gegenüber nun Partei ergreift für eben dieses Kind. Mose jedenfalls ist mutig und stellt sich Gott in den Weg. Er will seinen Zorn abkühlen und beginnt mit einer Diskussion. Trotz der vorhergehenden Warnung Gottes, genau das eben nicht zu tun. Er bittet Gott nicht, seinem Zorn zu folgen, sondern sich das Ganze doch noch einmal gut zu überlegen. Und nein, es ist doch nicht nur sein Volk. Es ist doch vor allem Gottes Volk. Und es war doch nicht er, der es aus Ägypten befreit hat, Mose, sondern eben Gott hat ihm den Auftrag gegeben. Er war doch nicht mehr als nur Gottes verlängerter Arm. Gott selbst hat sich doch dieses Volk ausgesucht. Sich auserkoren, ja überhaupt erst zu einem Volk werden lassen. Am Anfang, da stehen doch drei Männer. Und zwei von ihnen waren noch ohne Kinder, als Gott sie erwählt hat, als besondere Menschen, mit denen er etwas vorhat, aus deren Nachkommen er eben sein Volk werden lassen will. Und denen er dann jeweils noch einen Sohn geschenkt hat, im hohen Alter, wie wundersam. Er hat doch Abraham, Isaak und Jakob versprochen und es dann auch umgesetzt, dass sie zu den Stammvätern dieses besonderen, dieses von Gott erwählten Volkes wurden. Wie er ihnen eben auch versprochen hat, diesem Volk ein ganz besonderes Land zu geben. Ein Land so unvergleichlich, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Wenn ich mir diese Szene auf dem Sinai vorzustellen versuche, so vor meinem inneren Auge, wow, das ist doch unglaublich, was da passiert, oder? Mose ist ganz dicht bei Gott, 40 Tage lang. Was für eine geistliche Erfahrung. Eine vergleichbare, glaube ich, hat niemand aufzuweisen. Er redet mit Gott wie mit einem guten Freund. Von Angesicht zu Angesicht, könnte man sagen. Eine ganz vertraute Atmosphäre herrscht dort. Und die ermöglicht es ihm, so zu reagieren, nicht in Ehrfurcht erstarrt zu sein. So will er diesen großartigen Moment eben auch nicht festhalten, anders als es Petrus wollte, als er mit Johannes und Jakobus und mit Jesus auch einmal auf einem hohen Berg war und sie Gott begegneten. Und Petrus am liebsten eine Hütte für Jesus und die himmlischen Gestalten, die ihm da begegneten, gebaut hätte. Er wollte das festhalten. Mose nicht. Und zu guter Letzt schlägt er sogar noch die Karrierechance seines Lebens aus. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Was für eine Chance! Aber nein. Er sagt, ich will das nicht. Und er greift für sein Volk Partei und nimmt sich selbst dabei völlig zurück. Er betet für sein Volk und damit eben für Gottes Volk. Er beschwört Gott und erinnert ihn an seine Herzensangelegenheit, an sein Herzensprojekt, sein Volk. Und er erinnert ihn an seine Versprechen den Vätern gegenüber und dem Volk gegenüber. Und er ergreift so letztlich, wenn man es mal bis zu Ende denkt, damit ja auch Partei für Gott selbst. Gegen Gott. Kein Wort vom Versprechen ihm gegenüber. Nein, Mose ist hier ganz bei den anderen, ganz bei seinem Volk und ganz bei Gott, mit dem er ganz unverschämt redet. Sicher, das war eine besondere Situation. Wir alle sind nicht Mose. Und doch glaube ich, dass wir alle so mit Gott reden dürfen. Dass wir so mit Jesus sprechen können. Zudem kam einmal eine nichtjüdische Frau und bat ihn, ihr Kind zu heilen. Und Jesus antwortete auf diese Bitte, ich finde schon sehr barsch. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot zu nehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Meint, ich bin nur zu meinem Volk gesandt und du gehörst da nicht zu. Doch die Frau antwortete schlagfertig und klug, ja, Herr, aber die Hunde leben von den Brosamen, die vom Tisch der Herren fallen. Und Jesus heilte ihr Kind und lobte ihren Glauben. So dürfen wir bei Gott eintreten für das, was uns am Herzen liegt. Wir dürfen bitten für alle Menschen, für die, die Gott links liegen lassen, für die, die Gott missbrauchen für ihre persönlichen Zwecke, für die Menschen, die Gott lächerlich machen, für die, die uns vielleicht auch hier und da das Leben sauer machen, für die, die an einen anderen Gott glauben und unseren Glauben schlecht machen. Für die, die uns unseren Glauben nicht glauben und für die, von denen wir denken, dass sie auf einer falschen Spur sind, nicht mehr recht glauben, nicht mehr recht halten, handeln und eigentlich auch keine rechten Christen mehr sind. Wir dürfen für beten. Weil wir Gott daran erinnern dürfen, dass alle diese Menschen seine Geschöpfe sind. Und wir dürfen uns damit auch daran erinnern, dass wir nicht mehr und nicht weniger wertgeachtet sind in den Augen Gottes. Für beten, weil wir für diese Menschen sind, weil wir ihr Bestes wollen. Für beten. Gerade fromme Menschen neigen dazu, das Dagegensein in den Vordergrund zu stellen. Das, was in ihren Augen eben alles falsch läuft, zu benennen und dagegen zu wettern. Rechthaberisch wissen sie, was denn alles richtig ist und was die anderen alles falsch machen und falsch denken und falsch lehren. Und scheinen sich berufen dazu, das eben auch alles immer an den Pranger zu stellen. Sie sind die wahren Christen, die anderen. Mose zeigt uns, wie es anders gehen kann. Dass wir wie er für die Menschen sein dürfen, sein sollen. Für sie bitten können, für sie Partei ergreifen sollen. Christen sind dazu beauftragt, für diese Welt einzutreten, für sie im Gefolge ihres Herrn, der am Kreuz für die Menschen, für diese Welt gestorben ist. Also alles für alle Menschen, für diese Welt sollen wir als seine Nachfolger in den Riss treten. Das eigene Kreuz auf sich nehmen. Und es ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie das Kreuz Jesu. Wir leiden doch immer wieder auch an dieser Welt und an Menschen, so wie Mose, aber wie auch Jeremia, Jesaja und viele andere der Propheten. Aber wir müssen in diesem Leiden nicht anfangen, negativ von dieser Welt und den Menschen zu denken, sondern gute Gedanken zu hegen. Für die Menschen zu sein und deshalb eben auch für sie zu bitten. Und das macht dann auch etwas mit uns, wenn wir so zu leben, so zu beten beginnen. Als Menschen, die für andere sind und für sie vor Gott Fürsprache nehmen. Und so werden wir dann eben auch wahrgenommen. Das schafft eine gute Atmosphäre, eine geistliche Atmosphäre. Gott lässt sich bitten. Gott lässt sich bewegen. Er hat sich von Abraham auf 10 Gerechte herunterhandeln lassen. Mancher kennt sicher diese Geschichte. Ne? Es ging um die Menschen in Sodom. Und da lebte eben auch Lot, sein Neffe, mit seiner Familie. Und den wollte er retten, aber letztlich wollte er die Menschen retten. Und er hat mit Gott einen Handel begonnen. Wenn noch 50 Gerechte da sind, wenn noch 40 Gerechte da sind und zum Schluss, wenn noch 10 Gerechte da sind. Und Gott hat sich auf diesen Handel eingelassen. Er lässt sich bitten. Er ist keiner, der stur seinen Plan verfolgt und sagt, geht nicht, bei mir im Regiehandbuch steht jetzt was anderes. Er lässt mit sich reden. Wir dürfen mit ihm ringen. Er lässt sich bewegen. Er hat ein Herz, das wir berühren können und dürfen. Er hat eine Geschichte mit dieser seiner Welt, mit seinen Menschen, mit seiner Schöpfung, mit seiner Kirche. Er hat eine Geschichte mit uns. Daran und an das, was er versprochen hat, daran dürfen wir ihn erinnern. Jesus hat das in einer Geschichte sogar einmal so formuliert, dass wir ganz unverschämt bitten dürfen. Und schaut mal in die Lutherbibel, da steht wirklich unverschämt. Ein junger Mann, der zu seinem Freund mitten in der Nacht kommt und um Brot bittet. Ganz unverschämt, sagt Jesus, wenn nicht wegen der Freundschaft, dann wegen dieses Unverschämtseins wird der ihm das Brot geben. Wir dürfen unverschämt bitten und vor allem für bitten. Spurgeon hat dazu geschrieben, und damit will ich schließen, welche Ehre, berufen zu sein, für andere Fürsprache einzulegen. Amen.